Herzlich willkommen zum neuesten Sustainable Podcast, zu unserem ersten Sustainable Podcast im Jahr 2022. Ja, frohes Neues noch an dieser Stelle an alle unsere ZuhörerInnen. Heute haben wir einen tollen Gast aus Rheinland-Pfalz, den Konstantin von Fair Grapes. Hallo, Konstantin.
So, hallo Jens, hallo Friederike. Erstmal vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr uns als kleines Unternehmen die Chance gibt, bei euch im Podcast aufzutreten und einfach mal das Thema Nachhaltigkeit in der Weinbranche und im Weinhandel zu beleuchten.
Ja, super, Mensch, das ist ja schon, sind ein paar Stichworte schon dabei. Wein, ihr macht Wein, Fair Grapes macht Wein. Was macht ihr anders oder was bietet Fair Grapes an?
Also Fair Grapes ist grundsätzlich eine Marke, die wir ins Leben gerufen haben, und zwar mit einer Mission. Unsere Mission ist es, eben etwas Angenehmes wie das Weintrinken mit etwas Nützlichem zu verbinden. Und zwar wollen wir mit unseren Weinen den Zugang zu Natur- und Artenschutzprojekten und die Unterstützung von Natur- und Artenschutzprojekten einfacher machen und erst ermöglichen. Ja, um so einen positiven Impact auf unsere Umwelt auszuüben. Und konkret bedeutet das, dass wir mit jeder verkauften Flasche unserer Qualitätsweine, die in Kooperation mit verschiedenen Weingütern in Deutschland entstehen, ganz konkrete Natur- und Artenschutzprojekte unterstützen. Also ein Beispiel ist, wir sind jetzt erst vor wenigen Monaten gestartet, haben bisher drei Weine, noch das Portfolio klein. Wir wollen aber wachsen dieses Jahr. Und bisher haben wir zum Beispiel einen Silvaner, wo man mit jeder Flasche einen Baum in Bayern pflanzt. Wir haben einen trockenen Riesling, wo man mit jeder Flasche 4 Quadratmeter Bienen- und Insektenwiese einsät und so für mehr Biodiversität sorgt und Ausgleichsflächen schafft. Und wir haben einen Feinherben-Riesling, mit dem man beim Aufbau von Feuchtbiotopen zum Schutz von verschiedenen Insekten, wir haben das Leitbild, die Libelle genommen, die ja auch in Deutschland vom Aussterben teils bedroht ist, erschafft. Und ja, das sind so die ersten drei Projekte und unsere Mission.
Wie seid ihr denn darauf gekommen, zu sagen, wir arbeiten jetzt mit Weingütern zusammen und wir schützen die Umwelt?
Also es sind so zwei Paar ja, Ereignisse eigentlich, die das Ganze überhaupt möglich gemacht haben. Ich habe mich nach meinem Studium, ich habe eigentlich Marketing, Markenmanagement studiert, dazu entschieden, dass ich nochmal eine Ausbildung machen will, gerade im handwerklichen Bereich. Und ich bin da eigentlich auch total der Quereinsteiger, gebürtiger Niederbayer. Bei uns unten gibt es keine Weinberge. Trotzdem fand ich das Thema wahnsinnig interessant, weil man ja im Weinbau ein Produkt wirklich von der Herstellung im Weinberg, also vom Anbau bis eigentlich zum Vertrieb, an den Endkonsumenten komplett begleitet. Und das hat mich damals so gereizt und ich habe mich entschieden, eine Ausbildung zum Winzer zu machen, die ich jetzt auch letztes Jahr abgeschlossen habe. Das war so der eine Weg, wieso ich überhaupt auf das Thema Wein aufmerksam geworden bin. Und durch mein Studium mit meinem Kompagnon Christoph, mit dem ich mich selbstständig gemacht habe, hatten wir schon öfters immer die Gedanken, sich selbstständig zu machen, um einfach ja, selber etwas aufzubauen. Und da kam eigentlich die Idee dann, also die grundsätzliche Idee, diese beiden Sachen zu verbinden, wie ich mit ihm auch unterwegs war, in der Region, wo ich die Ausbildung gemacht habe, in Franken. Und wir im Wald waren und gesehen haben, wie viel Wald in Deutschland eigentlich gerade abstirbt, durch die letzten 3 Jahre vor allem, die so extreme Trockenheit hatte. Der Borkenkäfer, der einfach gerade perfekte Bedingungen hat. Und dann war eben der Standpunkt, ja, okay, wir haben wahnsinnig viel zu tun eigentlich in Deutschland. Warum passiert denn eigentlich so wenig? Und dann sind wir dort näher drauf eingegangen, haben viel recherchiert und haben dann schnell festgestellt, dass eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist, dass es eigentlich nur an Geld fehlt, um diese Projekte umzusetzen. Der Wille und die Organisationen und Vereine sind da, aber es fehlt eigentlich an Geld. Und ja, dann sind wir eigentlich recht schnell auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, wie könnte man denn die beiden Sachen kombinieren und wie könnte man sozusagen einem wirtschaftlichen Produkt wie Wein einen größeren Sinn geben und eine größere Aufgabe geben, um das in etwas Positives eben auch umzuwandeln.
Wie sucht ihr denn zum einen die Partner aus, mit denen ihr quasi den Wein produziert? Und wie sucht ihr die Projekte aus, in die ihr nachher das Geld steckt? Also welche Kriterien legt ihr bei beiden an?
Also ich fange mal mit den Projekten an. bei den Projekten war es uns eigentlich wichtig, dass wir dadurch, dass wir auch unerfahren sind in dem Bereich und keine Profis, irgendwo eine Möglichkeit haben, möglichst nah dran zu sein. Also es war von uns von Anfang an klar, wir wollen Projekte in Deutschland unterstützen, um die zu begleiten zu können, um dabei sein zu können, um wirklich am Ende zu sehen, was passiert am Ende, was kommt raus. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, ausschließlich mit deutschen Organisationen und Vereinen zu arbeiten. Uns ist es wichtig, dass es gemeinnützige Vereine sind, dass das Geld sozusagen wirklich nur dieses eine Ziel verfolgt, Mehrwert für die Natur zu bieten oder für den Artenschutz zu bieten. Das sind so unsere Auswahlkriterien bei Vereinen. Und bei den Winzern ist es natürlich auch so, wo wir auch diesen wirtschaftlichen Gedanken kombinieren wollen. Wir sind nicht die größten Bio-Wein-Fans. Es gibt auch gute. Wir haben auch als Winzer, die aus dem Bio-Bereich kommen, mit denen wir zusammenarbeiten werden, die gerade in der Umstellung sind. Aber der größte Faktor ist bei uns erstmal die Qualität der Weine. Und die Qualität der Weine spielt natürlich viel mit, aus was für Lagen, also Weinbergslagen haben die Winzer. Also diese ganzen Qualitätsfaktoren. Und im zweiten Schritt, was wir jetzt aber auch immer mehr erst aufbauen, ist, dass wir dann die Winzer, die wir zur Auswahl haben, wo auch viel Interesse, also von Winzerseite da ist, bewerten wollen nach wirklich Nachhaltigkeitsaspekten, ne? Eben nicht reinen Bio-Aspekten, ne? Sondern das große Ganze sehen und so in Zukunft auch die Winzer auswählen werden.
Was meinst du mit dem großen Ganzen?
Also Nachhaltigkeit wird ja generell eigentlich in diese drei Aspekte unterteilt. Ökologisch, Naturschutz, der gesellschaftliche Faktor und der wirtschaftliche Faktor. Ich habe die Winzerausbildung gemacht und war da auch viel in Kontakt mit anderen Winzern, auch kleineren Betrieben. Und der wirtschaftliche Faktor spielt halt gerade in der Landwirtschaft eine große Rolle, weil es einfach wirklich so ist, nicht jeder Betrieb kann sich biologischen Anbau leisten. Das liegt oft daran, dass viele Betriebe noch Steillagen pflegen, wo viel Handarbeit notwendig ist. Und die Handarbeit muss bei der Umstellung zum Beispiel auf Bio verdoppelt werden. Und das können sich eben viele Betriebe einfach wirtschaftlich nicht leisten, weil sie am Ende beim Kunden nicht das Geld oder den Verkaufspreis erzielen können, den sie dafür bräuchten. Und für uns ist es dann eben ein Spiel daraus. Einmal diesen wirtschaftlichen Faktor kann der Winzer eher mit uns wachsen, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten und dadurch in Zukunft auch Naturschutz oder ökologische Ziele erreichen. Dann einmal dieser soziale Faktor, der bei uns auch diese kulturelle Gedanke ist oder die kulturelle Verpflichtung, die ein Winzer hat. Wir alle schauen gerne Steillagen wie an der Mosel an. Wir mögen unsere deutschen Weinberge. Aber wenn eben nur noch Bio wäre, dann würden sehr viele von diesen Steillagen, von diesen wirklich schönen Weinbergen nicht mehr bewirtschaftet werden und zu Brachlagen werden. Und den ökologischen Gedanken, was spritzt der Winzer, wie macht er Pflanzenschutz, wie düngt er, das sind dann die Bereiche, die wir natürlich am genauesten betrachten eigentlich. Aber es muss sich halt die Waage halten zwischen allen drei Bereichen, dass es für uns eben sinnvoll ist.
Klingt total spannend, eben auch so, ist ja auch schon sehr speziell mit Steillagen und ich sitze ja auch tatsächlich hier in Südbaden und hier gibt es nicht diese ganz krassen Steillagen, also es ist ja auch nicht so ganz ohne mit den Hügeln, aber da sind die tatsächlich oft natürlich auch noch mit ihren kleinen Traktoren da unterwegs und arbeiten da. Hier gibt es relativ wenig Bio-WinzerInnen und andere sozusagen, die auch naturnah, glaube ich, so arbeiten. Es wirkt ja immer so naturnah, aber jetzt habe ich auch vor kurzem gerade wieder gehört, dass gerade so im Weinbau natürlich unheimlich viel gespritzt wird beispielsweise. Kann sich das trotzdem verändern? Du hast es ja jetzt gesagt, also wenn du auf Bio umstellst, musst du natürlich mehr, unter anderem mehr Handarbeit sozusagen machen. Aber verändert sich da vielleicht auch was oder ist das überhaupt möglich, dass sich da was verändert, was Pestizide und so anbelangt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist, glaube ich, dann für die Zuhörer immer ein bisschen schockierend. Aber Weinbau wird oft dargestellt als ein sehr, sehr naturnahes Produkt, was im Einklang mit der Natur ist. Aber wenn man es mal wirklich genauer betrachtet, ist Weinbau eigentlich ein Störfaktor in der Natur, weil es eine Monokultur ist. Wein wächst nicht in einem Mischwald oder in der Mischplantage, sondern Wein ist eine Monokultur, eine Dauerkultur, die über Jahrzehnte auf einer Fläche ausgeübt wird. Das bedeutet grundsätzlich, sie braucht Düngung. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, sonst könnte sie nicht über diesen Zeitraum bestehen. Und der zweite wichtige Faktor ist, sie ist sehr anfällig für Pilzkrankheiten. Und im Weinbau gibt es zwei Pilzkrankheiten, der falsche Mehltau und der echte Mehltau. Den kennt man ja auch so, als wenn man gerne im Garten arbeitet. Aber dort ist es eben so extrem, dass wenn man nichts gegen diesen Mehltau macht, der ganze Ertrag eines Jahrgangs entfallen kann. Und das ist natürlich wirtschaftlich gesehen für den Winzer No-Go. Und beim Bio-Gedanken denkt man dann oft, okay, im Bio-Weinbau wird nicht gespritzt, da wird es irgendwie anders gemacht, das stimmt auch nicht. Im konventionellen Weinbau wird mit synthetischen Pflanzenschutzmitteln gespritzt und im Bio-Weinbau wird eben auf diese synthetisch hergestellten Pflanzenschutzmittel verzichtet und es wird aber eine Alternative verwendet und das ist Kupfer. Und Kupfer ist jetzt auch nicht gerade das Natürlichste und sollte auch nicht über Jahrzehnte auf einer Fläche ausgetragen werden, weil es ein Schwermetall ist, sich im Boden absetzt. Und da sind die Folgen auch nicht ohne. Und das ist eben so das Problem mit dem Weinbau, dass viele Konsumenten gerade denken, ja, Bio-Winzer, die machen ja alles ohne Spritzmittel, ohne irgendetwas. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Und deswegen wird Weinbau immer mit Schaden an der Natur auf dieser Fläche verbunden sein. Kann natürlich durch gewisse Maßnahmen verbessert werden. Aber es ist eben auch unser Ansatz, dass wir durch eben Naturschutzprojekte der Natur an anderer Stelle wieder etwas zurückgeben oder halt mehr zurückgeben, um so den Ausgleich zu schaffen.
Gibt es denn schon Lösungen in Sichtweite, wo man sagt, okay, damit können wir das Spritzen bis verhindern, indem wir doch ein bisschen mehr Mischkultur machen, indem zum Beispiel unter Pflanzen oder so?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die aber eigentlich einen sehr geringen Impact haben. Wenn man jetzt wirklich sagt, man sät Blühstreifen ein, das dient aber eigentlich mehr der Artenvielfalt, ist dann eigentlich eher wieder für die Pilzkrankheiten ein Sprungbrett, weil viele Pilze über den Winter im Boden sitzen und umso höher das Gras steht, umso leichter kommen die Pilze hoch in die Reben. Deswegen gibt es da eigentlich nicht so direkt was es gibt und was wirklich sehr, sehr interessant ist, ist die Rebzüchtung und viele Rebschulen züchten mittlerweile Piwis, ist der Fachbegriff. Das sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Also die werden so gezüchtet, dass sie eben gegen diesen falschen und echten Mehltau fast nicht anfällig sind und so aufs Spritzen weitgehend verzichtet werden kann. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Es gibt schon erste. Das Problem ist aber da auch wieder, dass auch wir als Konsumenten, gerade im deutschen Wein, wir wollen einen Riesling trinken, wir wollen einen Silvaner trinken, was auch verständlich ist. Das ist natürlich wieder auch ein kulturelles Ding. Aber dem Kunden zu erklären, dass die Piwi-Sorte P167 auch gut schmeckt, ist natürlich dann eine Herausforderung, wo das Image jetzt verbessert werden muss, damit sozusagen diese Piwi-Rebsorten Akzeptanz auch unter den Weintrinkern finden.
Zumindest klingt der Piwi ganz, ganz lustig, klingt ja fast wie Kiwi, klingt irgendwie so ein bisschen exotisch und irgendwie ganz nett, also in der Abkürzung zumindest. Was ich mal gehört habe, das war glaube ich letztes Jahr noch, dass aufgrund des Klimawandels ja auch tatsächlich nicht mal alle Trauben so gut wachsen und tatsächlich dann noch mehr sozusagen bearbeitet werden müssen. Da fand ich ganz spannend, das war irgendwie, glaube ich, in Karlsruhe, in der Nähe von Karlsruhe, wo es dann darum ging, dass die da Sorten wieder anbauen, die es im Mittelalter schon gab. Fand ich sehr spannend, weil die einfach so, also damals gab es wohl ein sozusagen ähnliches Klima wie heute und die sind sehr robust und die wuchsen damals auch und wurden natürlich auch sicher bearbeitet, aber es gab natürlich damals noch nicht diese Spritzmittel. Glaubst du, dass so alte Weinsorten sich vielleicht dann auch wieder durchsetzen, dass sie zurückkommen, dass sie vielleicht einfach wirklich robuster sind, weil es sie schon mal gab?
Ich glaube, dass es eher ein Trendthema bleiben wird, weil wenn man es mal ganz logisch betrachtet, es gab früher viele Rebsorten, aber die Winzer haben sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte dafür entschieden, gewisse Rebsorten zu favorisieren, lieber auszubauen. Und das hat wahrscheinlich auch sehr viel damit zu tun, dass sie vielleicht besser geschmeckt haben und vielseitiger waren. Und ich glaube, dass trotzdem hier langfristig auch der Qualitätsgedanke immer eine Rolle spielen wird. Und wenn jemand für 15, 20 Euro eine Flasche Wein kauft, wird er immer hauptsächlich das kaufen wollen, was ihm am besten schmeckt. Und deswegen glaube ich, dass diese historischen Rebsorten eigentlich nur so eine Randerscheinung sein werden im Weinbau. Und ich glaube auch nicht zwanghaft, dass die widerstandsfähiger sind oder dass es die bessere Wahl wäre, wenn man die jetzt vergleicht mit diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die neu gezüchtet werden, weil die einfach nochmal viel, viel spezieller auf unser Klima oder unsere Umwelt abgestimmt sind.
Klasse. Also wir lernen ganz viel zum Wein und sind ja wirklich schon so mittendrin. Das können wir jetzt selbst anbauen, glaube ich, Friederike. Ja, mich interessiert natürlich auch, uns interessiert natürlich auch, wie es so weitergeht. Du hast so ein bisschen so einen Ausblick gebracht. Du hast gesagt, also ihr habt drei Weine zur Zeit, die ihr jetzt sozusagen im Angebot habt. Kannst du sagen, was ihr da dieses Jahr plant, also wie es da weitergeht? Also wie ihr das sozusagen ausweiten wollt oder wie viele WinzerInnen ihr auch habt, mit denen ihr dann zusammenarbeiten möchtet?
Ja, also bisher haben wir drei Weine von einem Weingut. Das ist das Weingut, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe, vom Weingut Fürstlöwenstein in Franken, die eben Lagen im Rheingau und in Franken haben. Und das war für uns natürlich ein super Start, auch eine Unterstützung von deren Seite, um überhaupt Fair Grapes ins Leben rufen zu können. Und jetzt ist eben der Plan, weil wir es von unseren Kunden auch öfters hören und merken, wir hätten gern Rotwein, wir hätten gerne vielleicht auch andere Weinbauregionen. Und das ist jetzt der Plan für 2022 und starten tun wir jetzt schon aktuell im Februar, wo der erste Rotwein rauskommt mit einem badischen Weingut, also aus deiner Gegend. Ja, das wird Jens freuen. Und anschließend wollen wir weitergucken, weitere Weingüter raussuchen, auch mal in die Pfalz schauen, auch mal vielleicht hoch an die Mosel und an die Ahr und ja, dort neue Partnerweingüter finden. Aber natürlich ist es erstmal sehr viel Arbeitsaufwand, viele zu besuchen, auch die richtigen zu finden, die dann auch noch Interesse an der Zusammenarbeit haben. Ja, und das sind so die Projekte, die wir jetzt angehen. Aber das Ziel ist es, bis Ende 2022 8 bis 10 Weine dann insgesamt zu haben.
Ja, da habt ihr einiges vor. Ich muss sagen, ich kannte tatsächlich früher mal eine Weinprinzessin, die auch hier aus Baden kam und die auch sagt, wie viel Wein die tatsächlich mal trinken musste. Das heißt, ihr müsst ja auch trinken. Also das heißt, ihr müsst ja auch sozusagen auch mal probiert haben, diese Weine. Wie macht ihr das dann? Ihr besucht dann die Weingüter und sagt, okay, wir planen mit euch zusammenzuarbeiten. Ist das so vorstellbar oder wie macht ihr es konkret?
Genau, also wir schreiben Weingüter an, zum Teil schreiben uns auch Weingüter schon an. Und wir haben gesagt, wir wollen, wenn, dann eigentlich immer direkt vor Ort probieren. Auch einfach aus dem Grund, dass wir dann schon die Herstellung, die Weinberge sehen können. Wir können schon sehen, wie arbeitet der Winzer, passt der überhaupt von seiner Moral und von seinen Werten auch zu uns. Und das kann man natürlich schwer machen, wenn man die Weine online einfach nur bestellt und zu Hause probiert. Und deswegen fahren wir wirklich immer vor Ort vorbei und schauen uns dann den Betrieb auch ganz genau an.
Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, zu sagen, wir fangen jetzt an, wir treffen die Leute, wir überzeugen die Winzer, weil ich meine, gerade in Landwirtschaft ist ja auch viel ausgelegt auf lange Investitionen und Umstellung ist ja oft auch eine Schwierigkeit. Was waren denn für euch die größten Schwierigkeiten überhaupt zu starten?
Also natürlich ist das erste Problem, wenn man startet, erstmal das Risiko, das man ja selbst eingeht mit der Entscheidung, okay, ich muss jetzt auch mal ein bisschen Geld investieren. Und gerade in unserem Alter ist es dann oft der Faktor, dass das Geld, was wir investieren können, nicht ausreicht. Und deswegen war bei uns natürlich erstmal die Finanzierung ein Riesenthema. Und wo wir Angst hatten, auch davor, zu einer Bank zu gehen, um erstmal zu sagen, ja, hey, wir haben ja ein Konzept, eine Idee, die auf Nachhaltigkeit beruht und wir wollen wahnsinnig viel Geld von dem, was wir erwirtschaften, spenden. Da dachten wir, das wird bei einer Bank wahrscheinlich erstmal nicht so gut ankommen. Haben uns dann aber dazu entschieden, auch regional zu gucken, wo der Winzerbetrieb, also wo Fürstlöwenstein sitzt, wo auch unser Standort ist in Franken, dass wir dort mal zu einer Sparkasse gehen und dort anfragen. Und das hat tatsächlich dann wahnsinnig gut geklappt und die waren auch total überzeugt von der Idee. Und fanden gerade auch diesen nachhaltigen Aspekt toll, wodurch wir dann sofort so ein KfW-Startgeld bekommen haben, was für uns halt einfach wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten dann eröffnet hat. Und das fanden wir wirklich eigentlich schön und also auch für andere, die vielleicht so einen nachhaltigen Bereich gründen wollen. Das ist ein Vorteil, wenn man damit zur richtigen Bank natürlich geht, weil die gerne nachhaltige Unternehmen unterstützen. Und ja, weitere Herausforderungen sind natürlich dann erstmal alles auf den Weg zu bringen, die ganzen unternehmerischen Prozesse, die im Hintergrund laufen, die man sich selbst erstmal beibringen muss, damit das auch alles Hand und Fuß hat. Aber ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg und kriegen das recht gut gemeistert.
Eine Frage, die sich mir immer stellt bei Unternehmen, die ja sehr purpose-orientiert sind oder missionsgetrieben. Und jetzt wächst ihr natürlich, ne? Ihr habt gesagt, ihr wollt jetzt bald 10 Weine haben. Wie versucht ihr euch denn davor zu schützen, dass es am Ende dann auch bei euch doch nur ums Geld geht?
Also bei uns ist es erstmal so, dass wir von Anfang an auch gesagt haben, wir wollen gar nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass wir sagen, entweder ist man komplett eine gemeinnützige Organisation oder eine gemeinnützige GmbH oder man wirtschaftet nur. Wir haben von Anfang an gesagt, unser Ziel ist eigentlich, dass wir es sehr integrativ machen, dass wir auch sagen, dass wir selbst natürlich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen wollen. Und das ist für uns eigentlich so das Ziel, was wir auch nach außen kommunizieren wollen, auch eben für andere Unternehmen, weil unserer Meinung nach dadurch viel mehr erreicht werden kann. Wenn wir mehr Wein verkaufen und erfolgreicher sind, unterstützen wir automatisch mehr Projekte. Und wenn auch Großunternehmen so denken würden und merken würden, dass diese Integration von Nachhaltigkeit jetzt eben nicht als Greenwashing, sondern wirklich als essentielles Bestandteil des Produktes, dass das wirklich einen Vorteil auch für die Wirtschaftlichkeit von einem Unternehmen haben kann, dann glaube ich, wäre sehr viel gewonnen und es würde viel, viel mehr umgesetzt werden.
Hast du das Gefühl, dass sie jetzt dann noch mehr tut? Also ich will jetzt gar nicht nur die neue Regierung ansprechen, aber sozusagen auch so ein, das ist natürlich so ein großer Trend, also Megatrend Nachhaltigkeit, dass da einfach mehr Leute dazu bereit sind, einfach nachhaltig zu konsumieren und dass da immer mehr so ein Umdenken auch stattfindet?
Ich glaube schon, ja. Wir merken es ja selber gerade, unsere Idee wird wahnsinnig gut angenommen und grundsätzlich, wenn man unser Konzept herunterbricht, ist es ja, wir haben sehr gute Weine. Wir merken einerseits, dass wir durch die Projekte, die wir unterstützen, Leute, die vielleicht früher qualitativ minderwertigere Weine getrunken haben, aus dem Supermarkt zum Beispiel, die industriell hergestellt wurden, durch uns eigentlich auf dieses Thema aufmerksam werden und ihren nachhaltigen Konsum, den sie vielleicht in anderen Bereichen schon überall ganz strikt durchsetzen, auch auf ein weiteres Produkt oder Bestandteil übernehmen, also aufs Wein trinken, wo unserer Meinung nach viele Menschen noch gar nicht so sich diese Gedanken stellen oder Zweifel haben, dass an einem Wein ja etwas unfair sein könnte, vielleicht am Ende, was der Winzer an der Flasche verdient oder dass Wein vielleicht auch der Natur schadet. Und ich glaube schon, dass das auch in anderen Bereichen sich peu à peu durchsetzen wird und ein Thema sein wird. Ich glaube aber auch, dass es immer in jeder Branche erstmal dann schwarze Schafe geben wird, die auf den Zug aufspringen, sich als sehr nachhaltig präsentieren. Aber meiner Meinung nach werden die vielleicht kurzfristig damit Erfolg haben, aber langfristig wird es immer rauskommen, dass es eben nicht ist wie versprochen oder wie kommuniziert oder dass es eben mehr dieses Greenwashing ist. Und ja, ich glaube, so wird sich das in den nächsten Jahren definitiv verändern.
Eine Frage, die sich mir noch stellt, ist, wo kriegt man eure Weine her? Also ich habe gesehen, ich kann die natürlich bei euch auf der Webseite bestellen, aber plant ihr dann auch Kooperationen mit kleineren Biomärkten oder solidarischen Landwirtschaften oder sowas?
Auf jeden Fall. Hatten wir auch in unserem, wenn wir anfangen für die Bank, dann auch so einen Businessplan schreiben müssen. Das haben wir auch ganz als festes Bestandteil drin, was auch dieses Jahr ab Monat 10 folgt, das heißt im frühen Sommer, dass wir auch den Handel ansprechen. Bei uns war nur der Fokus, und das fand ich eigentlich schade am Anfang, dass wir diesen Online-Weg gehen mussten, weil wir einfach zu zweit sind, wahnsinnig viele Themen im Aufbau des Unternehmens erstmal haben Und dieses Thema in Handel wirklich anzugehen, zu schauen, dass man regional in die Märkte kommt, dass man dort Vertriebsstrukturen aufbaut, ist wahnsinnig zeit- und arbeitsintensiv. Und das müssen wir uns auch erstmal leisten können. Ist aber definitiv das Ziel. Da kann ich ja hier natürlich auch mal einen kleinen Shoutout machen an alle nachhaltigen Händler, kleine Händler, ob es Gemischtwarenladen ist, ob es ein Weinhändler ist oder ein Klamottenladen. Also wir freuen uns über jede Anfrage, über jede mögliche Partnerschaft und alles, was so kommt, nehmen wir immer gerne direkt und freuen uns riesig drüber.
Ich habe natürlich schon wieder so ein paar Ideen eben auch so, wo das dann möglich ist, sage ich dann sozusagen nach unserem Podcast, wo du vielleicht mal oder wo ihr mal anfragen könnt. Aber das klingt ja schon sehr gut eben. Also das heißt, ihr wollt dann sozusagen auch stationär sozusagen im Handel sein und da Wein anbieten. Jetzt die Frage, bleibt ihr bei Wein oder plant ihr noch andere Dinge vielleicht auch so? Kann ja auch sein, dass ihr da sagt, Mensch, wir haben noch was anderes im Portfolio oder bleibt ihr bei Wein tatsächlich?
Also unser Plan ist es tatsächlich erstmal bei Wein zu bleiben. Natürlich haben wir auch schon mit dem Gedanken mal gespielt, dass wir unser Konzept ja auch auf andere Branchen übertragen können. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass wir eine wahnsinnige Leidenschaft für das Thema Wein haben und der Markt wahnsinnig groß ist, eigentlich unendlich ist und wir uns da erstmal austoben wollen, bevor wir in andere Branchen gehen.
Also ich frage auch aus dem Grund, weil es ja so ein Trend tatsächlich auch jetzt gibt, zu Wein ohne praktisch Alkohol und auch bei anderen Getränken. Und ich habe da auch schon so ein paar Sachen mal probiert und muss ganz ehrlich sagen, nicht bei Wein jetzt, aber bei anderen Getränken, die so Richtung Gin gehen und so weiter und ohne Alkohol sind, dass die richtig gut schmecken. Also dass die mittlerweile richtig gut geworden sind und sich einfach wirklich dahingehend verändert haben, dass, glaube ich, auch viele überzeugt sind davon. Aber es geht, glaube ich, auch wieder um diese Qualität natürlich. Also wenn du bereit bist, mehr zu zahlen, nicht nur für den Wein, sondern auch für andere Getränke oder für Essen, dann, also da hast du natürlich solche Sachen seltener, aber kannst sozusagen auch vielleicht den Geschmack über den Geschmack sagen, okay, das schmeckt auch besser, das trinke ich lieber, trinke ich zwar seltener, esse ich seltener, aber es ist richtig, richtig gut. Glaubst du, dass ihr sowas vielleicht dann trotzdem mal in Zukunft haben werdet, so ein Wein ohne Alkohol vielleicht auch?
Das kann ich mir schon vorstellen, dass da in die Richtung etwas kommt. Da hatte ich auch schon Erfahrungen mit. Bei Weingut Fürst Löwenstein, wo ich die Ausbildung gemacht habe, war zum Beispiel auch Kolonne Null aus Berlin. Die sind recht bekannt dafür und haben das ganze Thema aufgefasst mit dem entalkoholisierten Wein. Und die machen auch eine Top-Arbeit und sind da auch genauso leidenschaftlich dahinter wie wir beim Thema Wein. Und das finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Auch hier ist es noch wahnsinnig in den Kinderschuhen, wird aber in den nächsten Jahren bestimmt total wachsen, vor allem weil es ein wahnsinniges Potenzial hat, weil eben diese Struktur vom Wein, dadurch, dass der erst im Nachhinein entalkoholisiert wird, schon komplett erhalten ist. Die Aromen, die während der Gärung entstehen, sind da. Also es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Konzept, aber wir müssen irgendwie gucken, wie wir uns jetzt erstmal priorisieren und bei uns ist erstmal nur das Thema Wein und das wäre dann natürlich das nächstliegende, wo wir uns dann vielleicht auch auslagern oder ausweiten würden.
Das reicht ja auf jeden Fall schon mit dem Wein. Da habt ihr ja schon einiges vor eben auch. Und du hast es ja auch geschildert. Ihr seid jetzt zu zweit, beziehungsweise auf der Website ist bei euch, habe ich auch gesehen, ihr seid sozusagen also zu viert dann insgesamt. Plant ihr denn da auch sozusagen noch eine Vergrößerung dieses Jahr oder in den kommenden Jahren? Also kannst du was dazu sagen oder wie ihr euch da aufstellen wollt?
Definitiv. Dieses Jahr wissen wir noch nicht, ob wir uns vergrößern werden, aber spätestens nächstes Jahr. Wenn wir jetzt schon 10 Weine haben, werden wir ja auch 10 verschiedene Projekte haben, die wir unterstützen werden, die auch wahnsinnig viel Zeit, wo man viel Zeit investieren muss, um das eben auch alles zu dokumentieren, zu begleiten, auch die Auswahl der Projekte durchzuführen, dass man wirklich sinnvolle, schöne Projekte hat, die auch gut zum Wein passen, kommuniziert werden können. Und das sind so Bereiche, wo wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch Leute brauchen werden. Auch das Thema Handel. Sobald wir den Handel angehen, werden wir das auch nicht mehr zu zweit stemmen können. Zumindest nicht so, dass wir dann wirklich auch vorankommen, richtig.
Ja, super, danke. Ich schaue zu Friederike. Friederike schüttelt den Kopf. Wir sind, glaube ich, am Ende. Also es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Konstantin. Also was das Thema Wein anbelangt, also da würde ich noch stundenlang drüber plaudern können mit dir. Total interessant, was ihr plant, was ihr macht. Und wir drücken euch ganz fest die Daumen dafür, dass ihr da wirklich einfach immer besser in den Markt reinkommt und wir eure Weine auch im stationären Handel dann sehen werden, zunehmend. Danke an dich und viel Erfolg von unserer Seite.
Ja, vielen Dank auch von uns. Das war sehr schön, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, und hier über das Thema Wein reden durften. Und ja, ihr habt einen super Podcast, immer interessante Gäste und ich bin schon gespannt dann auf die nächsten. Also vielen Dank fürs Gespräch.